Bürgerkriege gingen in der Regel durch wirtschaftliche oder militärische Erschöpfung zu Ende. Davon sei man aber noch weit entfernt. Also geht es jetzt wieder verstärkt um Sanktionen. Werner Schoninger.
Der ukrainische Präsident Selenskyj kommt heute nach Berlin. Am Mittag ist ein Gespräch mit Bundeskanzler Merz geplant. Unionsfraktionschef Spahn hat im RBB 24 Inforadio gesagt, der Besuch von Selenskyj sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Das gelte auch unter der neuen Regierung von Kanzler Merz.
Der kann und wird ihm zu sagen, dass die deutsche Führungsrolle auch in der Verteidigungsunterstützung für die Ukraine, dass das weiterhin gilt. Das ist ja auch das gemeinsame Verständnis in der Regierung, in der Koalition, im Koalitionsvertrag, nicht zuletzt auch die Lieferungen an die Ukraine von Waffen. Ich denke, es macht wenig Sinn, über einzelne Waffensysteme zu reden. Putin darf ruhig im Unklaren darüber sein, was wir tun, was wir liefern, welche Möglichkeiten die Ukraine hat. Entscheidend ist, die Ukraine wird so ausgestattet, dass sie sich, dass sie ihre Heimat und auch unsere Freiheit verteidigen kann.
Unionsfraktionschef Jens Spahn, CDU. Die Unterstützung für die Ukraine ist eines der Themen beim Antrittsbesuch von Außenminister Wadephul heute in den USA. Der CDU-Politiker sagte kurz vor seinem Abflug nach Washington, die europäischen Verbündeten der Ukraine müssten sich eng miteinander abstimmen. Nur so könne Russland an den Verhandlungstisch gebracht werden. Konkret sprach Wadephul von weiteren Sanktionen, die die EU und der US-Kongress gegen Russland auf den Weg bringen könnten. In Washington will Wadephul mit US-Außenminister Rubio auch über die Lage im Gazastreifen und die internationalen Handelsbeziehungen sprechen. Die US-Regierung stoppt vorerst die Verfahren zur Aufnahme ausländischer Studenten. US-Außenminister Rubio hat Botschaften und Konsulate angewiesen, vorerst keine neuen Termine für Antragsteller auf Studenten- und auf Austauschvisa zu vereinbaren. Aus Washington, Sebastian Hesse.
Der Visa-Stop soll so lange gelten, bis neue Richtlinien in Kraft treten, um Äußerungen der Visumsanwärter auf Social-Media-Kanälen zu überprüfen. Derartige Prüfungen hat es bislang nur bei eingeschriebenen Studenten, die sich an pro-palästinensischen Protesten beteiligt haben könnten, gegeben. Der Visumstopp wird auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Im Jahr 2023 sind rund 50 Milliarden Dollar durch ausländische Studenten ins Land geflossen.
Das Bundeskabinett will am Vormittag weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik beschließen. Dazu sollen voraussichtlich zwei Gesetzentwürfe von Innenminister Dobrindt auf den Weg gebracht werden. Zum einen soll der Familiennachzug für Geflüchtete ohne Asylstatus für 2 Jahre ausgesetzt werden. Zum anderen geht es um schnelle Einbürgerungen, die die vorige Ampelregierung beschlossen hatte. Nach dem Willen der neuen Regierung soll die Regelung wieder abgeschafft werden, wonach Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass erhalten können. In Berlin-Oberschöneweide sollen spätestens ab morgen wieder Straßenbahnen und Rettungsfahrzeuge dort entlangfahren können, wo gerade die Wuhlheidebrücke abgerissen wird. Die Senatsverkehrsverwaltung hält an dem Plan fest, dass der Verkehr teilweise wieder aufgenommen wird. Patrick Buchmüller, RBB 24.
Seit 1,5 Wochen ist der Knotenpunkt dort gesperrt. Niemand durfte mehr unter der Brücke hindurch. Schon seit Ende April war der Verkehr auf der Brücke gesperrt. Das Bauwerk ist akut einsturzgefährdet. Inzwischen kommen die Abrissarbeiten aber gut voran. Einige Teile der Brücke sind schon abgetragen. Ab morgen sollen dort Sicherungsposten stehen, die die Absperrungen im Einsatzfall öffnen. Dann können Polizei und Feuerwehr wieder von der Treskow-Allee auf die Edisonstraße fahren und umgekehrt. Für die Tram ist erstmal ein Pendelverkehr geplant. Spätestens ab Samstag soll aber auch hier der reguläre Verkehr wieder aufgenommen werden.
Die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen durch die Organisation GHF soll trotz anfänglicher Tumulte heute weitergehen. Das teilte die umstrittene Organisation selbst mit, die im Auftrag der USA den Menschen im Gazastreifen helfen soll. Gestern hat es Berichte über die Stürmung eines neuen Verteilungszentrums gegeben. Dabei soll es laut palästinensischen Angaben mehrere Tote und Dutzende Verletzte gegeben haben. Die Vereinten Nationen und internationale Hilfsorganisationen boykottieren die Organisation. Sie kritisieren, solche Aktionen könnten die etablierten humanitären Mechanismen unterlaufen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter. Dazu sehr windig mit maximal 18 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 13 und in Kreuzberg 14 Grad, in Fürstenberg-Havel 13 und in Cottbus 15 Grad. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken bei 19 bis 21 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Datenat im Studio. Volodymyr Zelensky kommt nach Berlin heute. Das werden die Menschen in der Stadt an den hohen Sicherheitsvorkehrungen spüren, die dafür notwendig sind. Politisch hat der Kanzler Friedrich Merz im Vorfeld des Besuchs für Verwirrung gesorgt mit seiner Aussage über die Aufhebung der Reichweitenbeschränkung für die vom Westen gelieferten Waffen. Das alles vor dem Hintergrund der schwelenden Verhandlungen über eine mögliche Waffenruhe, die Russland ja im Moment weiter mit Bomben begleitet. Und darüber habe ich vorhin mit unserer Korrespondentin Rebecca Barth in Kiew gesprochen, die mir als erstes berichtet hat, dass die Nacht in der ukrainischen Hauptstadt und auch im Rest des Landes verhältnismäßig ruhig war.
Verhältnismäßig ruhig bedeutet, es gab Raketenalarm, es gab Bombenalarm, es gab Drohnenalarm. In dieser Nacht vor allem in südlichen Regionen des Landes.
Mit welchen Erwartungen kommt denn jetzt der ukrainische Präsident heute nach Berlin?
Es geht vor allem vermutlich in den Gesprächen um auf der einen Seite das Thema Flugabwehr. Das ist für die Ukraine sehr, sehr wichtig, vor allem angesichts dieser nahezu täglichen, nächtlichen Angriffe Russlands. Wir haben es jetzt am Wochenende gesehen, massiver Angriff auf die ukrainische Hauptstadt mit doch relativ vielen Treffern. Das heißt, die ukrainische Flugabwehr ist da übersättigt worden. Und auf der anderen Seite gehen wir davon aus, dass Volodymyr Zelensky mit Bundeskanzler Merz Wege suchen wird, um Investitionen ringen wird in den ukrainischen Rüstungssektor. Das ist nun die, ich möchte sagen, neue Strategie der Ukraine, die heimische Rüstungsindustrie weiter zu unterstützen, denn die sagt schon seit geraumer Zeit, wir könnten eigentlich viel, viel mehr produzieren, aber uns fehlt eben das Geld dazu und da hofft man nun vom Westen auf Unterstützung.
Und wie viel braucht das Land da vom Westen und auf welchem Stand ist überhaupt die Rüstungsindustrie?
Die Rüstungsindustrie hat sich massiv entwickelt. Es kommt dann so ein bisschen auf die Systeme an. Also was Drohnen angeht, beispielsweise ist die Ukraine wirklich eine der führenden Nationen, hat es in den vergangenen Jahren seit Beginn des Angriffskriegs geschafft, auch Langstreckendrohnen zu entwickeln, die Ziele in Russland angreifen. Das ukrainische Verteidigungsministerium gibt an, dass mittlerweile 40% der Waffen, die die ukrainischen Streitkräfte verwenden, schon aus heimischer Produktion stammen. Und die ukrainische Rüstungsindustrie sagt eben, wir könnten noch viel, viel mehr produzieren. Man geht hier davon aus, dass die Ukraine pro Jahr etwa 30 Milliarden Dollar benötigt.
Wenn dann hier in Deutschland über Reichweitenbeschränkungen diskutiert wird, also ob die Ukraine mit den westlichen Waffen auch russische Ziele angreifen kann und wie weit im Land die liegen können, wird das in irgendeiner Weise wahrgenommen in der Ukraine?
Das ist schon wahrgenommen worden, wobei die Menschen nach einer anfänglichen Freude nun auch nicht klüger sind, was denn Bundeskanzler Merz damit gemeint habe. Man hat natürlich am Anfang sofort gedacht, oh, jetzt kommt der Taurus, jetzt kommt er endlich. Das ist nämlich hier tatsächlich wahrgenommen worden, dass Bundeskanzler Merz den im Wahlkampf versprochen hatte. Aber es wird nun kein Gamechanger in diesem Krieg sein. Auch das ist seit Monaten bekannt. Es wäre wichtig für die Ukraine aus militärischer Sicht, die russische Logistik auch im Hinterland zu zerstören. Auch das könnte ein Schutz sein gegen Luftangriffe, vor allem mit Bomben. Da geht es darum, die Flieger und die Flugplätze anzugreifen, mit denen diese Bomben dann letztendlich ausgeklinkt werden. Denn sind die einmal in der Luft, können sie kaum abgefangen werden. Und die führen zu massiver Zerstörung, auch von Städten, in denen noch ziviles Leben stattfindet. Diese Bomben haben eine massive Zerstörungskraft, aber zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir nicht, ob das wirklich das ist, was der Bundeskanzler gemeint hat.
Eine andere Diskussion hier in Deutschland hat jetzt Jens Spahn, der Unionsfraktionsvorsitzende, nochmal Bezug drauf genommen. Migranten nämlich, die Bürgergeld bekommen, das Bürgerzündstoff, sagt Spahn. Die Ukrainer, die jetzt hierher kommen, fallen da jetzt dann unter das Asylbewerberleistungsgesetz, bekommen also ein bisschen weniger Geld. Wie blicken denn die Menschen, die da geblieben sind, auf diejenigen hier in Deutschland, die Ukraine? Überwiegt da der Gedanke, gut, dass es denen gut geht, dass sie in Sicherheit sind, oder gibt's da auch Missgunst?
Ja, das kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Ich rede ja mit Leuten, die sagen, ach komm, wenn ihr da gut verdient und dann aber das Geld an die ukrainische Armee spendet und uns hier unterstützt, dann könnt ihr uns vielleicht viel mehr helfen, als wenn ihr hier geblieben wärt. Aber es gibt tatsächlich viele Leute, ich würde gar nicht von Missgunst sprechen, sondern die die Position vertreten, wir sind hier geblieben in unserem Land, als das Land uns am meisten gebraucht hat, und da trennt sich die Spreu vom Weizen, die einen hauen eben ab und die anderen bleiben eben da und kämpfen. Die Meinungen sind da unterschiedlich, aber man merkt doch mittlerweile einen großen Abstand zwischen diesen beiden Gruppen in vielen Fällen.
Rebecca Barth sagt das, und die ist unsere Korrespondentin in Kiew. Heute ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in Berlin. Die Bundesregierung will bei einigen Themen schnell Ergebnisse liefern, wie sie sagt. Das haben die Beteiligten in den vergangenen Wochen mehrfach betont. Heute beschäftigt sich das Kabinett unter anderem mit der Migrationspolitik und einer Vorlage des Innenministers Alexander Dobrindt von der CSU. Was da genau drinsteht und wie die Vorschläge bisher ankommen, das fasst unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth zusammen.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass eine bestimmte Gruppe Zugewanderter ihre Familie nicht mehr nach Deutschland nachholen darf. Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen. Das kritisieren die Grünen. Parteichef Banaschak sagt,
es gibt nichts Geordneteres, Regulärere an Migration als der Familiennachzug. Die Menschen, die über diesen Weg nach Deutschland kommen, werden sicherheitsgescreent. Es sind in aller Regel Frauen und Kinder, die auf diesem Weg nach Deutschland kommen. Und niemand kann mir erklären, wie Deutschland sicherer werden soll, wenn bis dahin alleinreisenden jungen Männern der Kontakt zu ihrer Familie erschwert oder sogar verwehrt wird.
Auch die beiden großen christlichen Kirchen stellen sich gegen die Pläne des Innenministers. Eltern und Kinder gehörten zusammen. Das Schutzversprechen für Familien gelte für alle Familien im Land, heißt es von katholischer und evangelischer Kirche. Der Paritätische Gesamtverband spricht von einem massiven Eingriff in die Grund- und Menschenrechte. Ein zweiter Gesetzentwurf, den das Kabinett heute beschließen will, sieht vor, dass die besonders schnelle Einbürgerung nach nur 3 Jahren nicht mehr möglich sein soll. Ein Projekt der Ampelregierung, das entsprechende Gesetz gilt nicht einmal seit einem Jahr.
Oliver Neuroth aus dem Hauptstadtstudio hat über die Pläne der Bundesregierung bei der Migrationspolitik informiert. Die sollen am Vormittag bei einer Kabinettssitzung beschlossen werden. 8:12, die Zeit jetzt. In Leipzig läuft im Moment der Deutsche Ärztetag, und eins der großen Themen dort sind die Pläne der Bundesregierung für das sogenannte Primärarztprinzip. Wer zum Facharzt will, müsste dann in den meisten Fällen immer erstmal zum Hausarzt. Unsere Kolumnistin Doris Anselm stellt das vor Probleme.
100 Sekunden Leben.
Ich habe seit 23 Jahren keinen Hausarzt mehr. Dafür bin ich auch zu oft umgezogen. Es gibt ihn also für mich nicht, diesen ach so vertrauten, guten alten Onkel Doktor, der mich umfassend kennt mit all meinen Beschwerden. Ich frage mich auch, ob dieses Hausarztbild, das uns das Primärarztprinzip jetzt schmackhaft machen soll, womöglich etwas naiv ist. Ich kenne nämlich Leute, die haben versucht, ihren Hausarzt zu behalten. Die Praxis ging durch mehrere Hände, zog um, wurde zusammengelegt. Zwischendrin flog man auch mal aus der Kartei mit sämtlichen Daten. Hups, das Vertrauen war ebenfalls nicht immer gleich gut. Letzteres ging mir auch schon mit vielen Ärzten so. Es ist bekannt, dass beispielsweise Frauen mit typischen Frühsymptomen eines Herzinfarkts vom Hausarzt seltener zum Kardiologen überwiesen werden als Männer und dass Frauen daran sterben. Da wird mir doch beim Thema Hausarzt als Gatekeeper leicht unwohl. Ja, aber in Skandinavien und den Niederlanden funktioniert das Primärarztprinzip wunderbar, heißt es dann. Nennt mich kleinlich, aber kann es sein, dass die Gesundheitssysteme dort auch ansonsten anders sind und man das nicht so gut vergleichen kann? Übrigens, soweit ich mich eingelesen habe, sind überwiegend die Hausarztverbände für das Hausarztprinzip und die Facharztverbände dagegen. Hä? Das heißt doch, beide wollen, dass die Patienten erstmal zu ihnen kommen. Und das trotz Überlastung? Da scheint mir doch einiges intern noch nicht so ganz geklärt. Aus Protest gegen das Ganze begebe ich mich jetzt direkt mit meinen Halsschmerzen zum Urologen.
100 Sekunden Leben von Doris Anselm.
RBB 24 Inforadio Sport.
Elfmeter, Platzverweis, Verlängerung. Da war wirklich viel los im Relegationsspiel um den letzten Startplatz für die kommende Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga. Am Ende durfte Eintracht Braunschweig über den Klassenerhalt jubeln und der erste FC Saarbrücken bleibt nun also Drittligist. Bundesliga-Moderatorin Tabea Kunze fasst uns diesen turbulenten Fußballabend zusammen. Tabea, wie hat denn Braunschweig den Klassenerhalt jetzt geschafft?
Ja, da war schon ziemlich viel Glück dabei, weil die Braunschweiger tatsächlich ihren 2:0 Vorsprung aus dem Hinspiel verspielt haben gestern Abend. Saarbrücken führte nach 90 Minuten 2:0. Damit war alles wieder offen. Es ging in die Verlängerung und da hatten die Braunschweiger dann wirklich Glück, weil Saarbrücken nur zu 10 in diese Verlängerung gehen konnte. Rizzuto musste mit Gelb-Rot vom Platz und das war dann der entscheidende Faktor für die Braunschweiger, dass sie in einer sehr hitzigen Verlängerung noch zweimal getroffen haben und dann eben am Ende den Klassenerhalt geschafft haben. Der Kapitän Ermin Bicakcic war danach völlig fertig.
Ja, Wahnsinn. Also ich bin, glaube ich, ein paar Jährchen gealtert heute im Spiel. Verrücktes Spiel. Was soll ich sagen? Ich kann meine Gefühle auch gar nicht wirklich einordnen. Ich weiß nicht, ob ich gerade heulen soll oder lachen soll.
Braunschweig bleibt auf jeden Fall in der zweiten Liga. Saarbrücken war nah dran, zum ersten Mal seit 19 Jahren wieder in der zweiten Liga mitmischen zu dürfen. Aber am Ende ja, ist es dann dabei geblieben. Relegation. Braunschweig bleibt drin.
Also, dass die zweite Liga. In der ersten Liga wird in der kommenden Saison zum ersten Mal Sandro Wagner als Cheftrainer arbeiten, und zwar beim FC Augsburg. Ist das schon offiziell?
Es ist noch nicht offiziell. Es ist ein bisschen kurios, weil die Augsburger Verantwortlichen das gestern Abend schon einzelnen Medien bestätigt haben, aber es gibt noch keine offizielle Vereinsmitteilung, weil Sandro Wagner es heute unterschreiben soll. Es geht um einen 3-Jahres-Vertrag. Er soll damit der Nachfolger des entlassenen Jes Torup werden. Und dann wird er auch fix zur Nationalmannschaft reisen, denn noch ist Sandro Wagner ja Assistent von Julian Nagelsmann. Und in der kommenden Woche steht dieses Nations League-Finalturnier für die deutsche Nationalmannschaft an. Das wird dann der letzte große Einsatz von Sandro Wagner beim DFB. Er hat ja dann selbst gesagt, er möchte gerne was Neues. Und dieses Neue wird dann anscheinend jetzt der Cheftrainerposten beim FC Augsburg sein.
Als Spieler war Sandro Wagner bei vielen Vereinen, unter anderem ja auch 3 Jahre hat er gespielt für Hertha BSC. Augsburg war da aber nicht dabei. Warum startet er seine Cheftrainerkarriere in der Bundesliga dann ausgerechnet dort?
Ja, die Frage ist wirklich sehr berechtigt, denn ich glaube, Wagner hätte so viele Optionen gehabt. Er soll von Leipzig umworben sein, von Wolfsburg. Sogar Dortmund war mal im Gespräch und jetzt hat er sich für Augsburg entschieden und ich glaube, da spielt die Nähe zu seiner Heimat eine ganz große Rolle, denn Sandro Wagner lebt mit seiner Frau und 4 Kindern in Unterhaching. Und zwischen Augsburg und Unterhaching, da kann er dann pendeln, er muss nicht umziehen. Und ich glaube, das wird den Ausschlag gegeben haben. Für Augsburg ist das natürlich ja ein richtiger Coup, das muss man sagen. Denn sie haben selbst davon gesprochen, sie wollen das graue Maus-Image endlich ablegen. Und jetzt holen sie den langjährigen ZDF-Fernsehexperten Sandro Wagner auf die Trainerbank. Das ist schon für die, glaube ich, eine richtig tolle Sache. Was ich noch ein bisschen kurios daran finde, ist, dass Wagner noch gar nicht die nötige Trainerlizenz für die Bundesliga hat. Die muss er bis zum Dezember noch nebenbei fertig machen und das alles neben seinem ersten Chefposten.
Tabea Kunze war das aus unserer Sportredaktion.
Werbung.
Amazon bietet Mitarbeitern bis zu 8.000 Euro für Ausbildung und Schulungen. So wie Julia. Sie ist jetzt ausgebildete Technikerin und der Klang einer defekten Maschine erinnert sie daran, wie weit sie es gebracht hat. Entdecke die Möglichkeiten für Ausbildung und Karriereentwicklung bei Amazon.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg, da hat sich bei den Temperaturen nicht viel getan in den letzten Stunden. 14, 15 Grad haben wir in Berlin, 13 sind es in Frankfurt-Oder und 15 in Potsdam. Bis zu 20 Grad haben die Meteorologen für heute vorhergesagt. Es gibt viele Wolken und es kann auch immer mal wieder Schauer geben.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Werner Schoninger.
Brandenburg A11 Richtung Berlin zwischen Kreuz Uckermark und Gramzow Behinderungen nach einem Unfall. Ebenfalls einen Unfall gab es auf der A20 Rostock Richtung Kreuz Uckermark, deswegen Behinderungen zwischen Prenzlau Süd und Kreuz Uckermark. Einen weiteren Unfall auf der B115 Jüterbock-Lübben zwischen Merzdorf und Groß Zischt gibt es deswegen Behinderungen. Und Stadtverkehr Berlin. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Und wegen eines Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es heute den ganzen Tag immer mal kurzfristige Sperrungen geben, vor allem in der westlichen Innenstadt. Und auch im Bahnverkehr sollten Sie mit Einschränkungen rechnen. Geduld brauchen Sie auf der A115 vor dem Kreuz Zehlendorf stadteinwärts an einer Baustelle und auf der B2 vor Malchow stadteinwärts. Den Livestream im RBB24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
20 nach 8 ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dorte Naht ist mein Name. Guten Morgen. Einiges los in der Berliner Politik heute. Da trifft sich das Bundeskabinett am Vormittag. Am Nachmittag dann zum ersten Mal der Koalitionsausschuss. Währenddessen ist der Außenminister in Washington zum Antrittsbesuch. Und in Berlin wird hoher Besuch erwartet. Werner Schoninger hat den Überblick in den Nachrichten.
Der ukrainische Präsident Zelensky kommt heute nach Berlin. Am Mittag empfängt ihn Bundeskanzler Merz, wie ein Regierungssprecher bestätigt hat. Unionsfraktionschef Spahn hat im RBB 24 Inforadio gesagt, der Staatsbesuch sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Dazu gehöre auch die Lieferung von Waffen. Über konkrete Waffensysteme zu reden, mache aber wenig Sinn, so Spahn. Man könne Russland ruhig im Unklaren darüber lassen, was man liefere. Spahn äußerte sich auch zur Diskussion über die Reichweite von Waffen. Kanzler Merz hat zuletzt gesagt, dass für Waffen, die an die Ukraine geliefert werden, keine Reichweitenbeschränkungen gelten. Merz habe damit lediglich ausgesprochen, was schon länger gelte, so Spahn. Die russische Armee hat in der Nacht nach eigenen Angaben einen massiven ukrainischen Drohnenangriff abgewehrt. Innerhalb von 3 Stunden seien knapp 300 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Rund 30 davon sollen Moskau als Ziel gehabt haben. In den 3 Nächten davor hatte die Ukraine nach eigenen Angaben ihrerseits die heftigsten russischen Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn erlebt. Dabei habe Russland insgesamt mehr als 900 Drohnen eingesetzt, 13 Menschen wurden getötet. Außenminister Wadefuhl fordert, dass die europäischen Verbündeten der Ukraine sich eng mit den USA abstimmen. Der Druck auf Russland müsse aufrechterhalten werden, sagte der CDU-Politiker kurz vor seinem Antrittsbesuch in den USA. Dort will Wadefuhl mit US-Außenminister Rubio unter anderem über die weitere Unterstützung für die Ukraine sprechen. Aus Washington, Björn Dacke.
Wadefuhl betont vor seinen Gesprächen in Washington, Deutschland sei bereit, mehr Geld in Verteidigung und Infrastruktur zu stecken, 5% der Wirtschaftsleistung. Außerdem gilt es, den Handelsstreit zu entschärfen und neue Zölle zu vermeiden. Wadefuhl betont, Deutschland sei der drittgrößte Investor in den USA. Deutsche Firmen würden fast 1 Million Amerikanern Jobs geben. Wie viel Wadefuhl bei seinem US-Kollegen Marco Rubio erreichen kann, ist unklar. Aber die beiden könnten ein späteres Treffen ihrer Chefs Merz und Trump vorbereiten.
Das Bundeskabinett will am Vormittag Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg bringen. Unter anderem wollen Union und SPD den Familiennachzug einschränken. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen. Das kritisieren die Grünen. Es gebe nichts Geordneteres in der Migration als den Familiennachzug, sagt Parteichef Banaschak. Die Sicherheitsbehörden überprüften die Menschen, die über diesen Weg nach Deutschland kämen. Das seien vor allem Frauen und Kinder. Ein 2. Gesetzentwurf, den das Kabinett heute beschließen will, sieht vor, dass die besonders schnelle Einbürgerung nach nur 3 Jahren nicht mehr möglich sein soll.
Die USA erteilen vorerst keine Visa mehr für ausländische Studenten. Das Außenministerium hat Botschaften und Konsulate der USA weltweit angewiesen, keine neuen Termine für entsprechende Visa-Anträge zu vergeben. Das berichten mehrere Medien. Davon betroffen sind auch Austauschschüler, Praktikanten und Au-pairs. Unter anderem sollen demnach Social-Media-Kanäle der Bewerber gründlicher überprüft werden. Die US-Regierung wendet sich besonders gegen ausländische Studierende, die sich bei pro-palästinensischen Protesten engagiert oder Kritik an Israel geübt hatten. Kritiker sehen darin einen Angriff auf das in der Verfassung garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung. Bei der einsturzgefährdeten Brücke an der Wuhlheide in Berlin-Oberschöneweide gehen die Abrissarbeiten voran. Wie es hieß, sollen Straßenbahnen, Polizei und Feuerwehr ab morgen wieder dort langfahren können. Die Tram soll mit einem Pendelverkehr starten und spätestens ab Samstag in den Regelbetrieb wechseln. Die marode Brücke an der Wuhlheide wurde vergangene Woche komplett gesperrt, auch für den Verkehr darunter. Für den Verkehr auf der Brücke galt schon seit Ende April eine Sperrung. Bei Prüfungen wurden Risse auf der gesamten Brückenlänge festgestellt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter. Dazu ist es sehr windig, bei höchsten Werten von 18 bis 20 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Tempelhof 14 und in Friedrichshagen 13 Grad, in Wittstock-Dosse 14 und in Senftenberg 17 Grad. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken bei 19 bis 21 Grad. Die Zeit 8.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dorte Naht im Studio. Heute kommen die neuen Arbeitslosenzahlen. Bei 6,3% lag die Quote im April. Um die 180.000 Menschen mehr waren da arbeitslos als noch im Jahr zuvor. Die Wirtschaftskrise scheint also den Arbeitsmarkt erreicht zu haben. So kann man auch die Ankündigungen der großen Industriekonzerne lesen, die Personal abbauen wollen. Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat gesagt, da brauche es jetzt eine gewaltige Kraftanstrengung der Deutschen, um das Land wieder wettbewerbsfähig zu machen. Ich hatte vorhin Ricarda Lang am Telefon, die für die Grünen im Ausschuss für Arbeit und Soziales sitzt. Und sie hat mir gesagt, dass sie auch durchaus große Sorge hat, wenn sie auf den Arbeitsmarkt guckt.
Denn wir erleben ja gerade zwei Tendenzen. Das eine ist, dass in der Industrie tendenziell Arbeitskräfte abgebaut werden. Das erlebe ich auch in meinem eigenen Wahlkreis in Schwäbisch Gmünd bei Bosch. Und das sind häufig welche, die sehr gut bezahlt sind. Das sind häufig Jobs, auf die man sich eigentlich in der Vergangenheit verlassen konnte. Das heißt, hier müssen wir schauen, wie wir diese Jobs halten können, vor allem mit guten Rahmenbedingungen. Und auf der anderen Seite haben wir so eine gewisse Verfestigung von einem Trend. Und das ist, ich würde sagen, wie ein Matching-Problem. Also, dass wir zwar offene Stellen haben, aber nicht die Leute, die auf diese Stellen passen. Und wiederum Leute, die keinen Job finden, die sehr, sehr häufig nur einen sehr geringen Ausbildungsgrad haben. Und hier würde ich mir wünschen, dass wir vor allem darauf schauen, junge Menschen, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen, die das größte Risiko haben von dauerhafter Arbeitslosigkeit, die viel mehr zu befähigen und da auch schauen, wie wir den Übergang von Bildung und Ausbildung viel besser hinbekommen.
Bei diesem Matching-Problem, da können wir ja gleich mal bleiben. Union und SPD wollen das Bürgergeld umbauen, um zu einer neuen Grundsicherung. Und da soll eben im Fokus auch stehen, mehr Menschen in Arbeit zu vermitteln. Sanktionen bei Pflichtverletzungen werden da verschärft. Der richtige Weg, um mehr Menschen in Arbeit zu bekommen?
Nein, wir haben in diesem Land 15.000 Personen, die in diese Gruppe der Verweigerer fallen, also die sozusagen sich nicht an Vorgaben halten, die keinen Job wirklich wollen. Die wird ins Zentrum gestellt, dabei vollkommen aus der Proportion geblasen, statt die wirklichen Probleme zu lösen. Und das, was die Union tatsächlich machen will beim Bürgergeld, ist, den Vermittlungsvorrang wieder einzuführen. Und das heißt, dass Menschen irgendeinen Job annehmen müssen, egal welchen. Das führt aber in den meisten Fällen zu so einer Art von Drehtüreffekt. Das heißt, die Leute sind beim Jobcenter, werden in einen Job vermittelt und sind ein paar Monate später wieder da, was auch für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer zu großem Frust führt. Was wir mit dem Bürgergeld eingeführt hatten, und ich kann der neuen Koalition nur empfehlen, das beizubehalten, ist, dass es einen Vorrang für Weiterbildung gibt, dass die Leute wirklich qualifiziert werden, sodass sie eben nicht nur für ein paar Wochen oder für ein paar Monate, sondern dauerhaft in den Arbeitsmarkt vermittelt werden und so auch dauerhaft unabhängig werden von Sozialleistungen.
So, und dann sagt die Union aber, wenn man sich das größere Bild anguckt, man muss die Wirtschaft ankurbeln, dann geht es auch den Unternehmen besser, dann gibt es eben auch wieder mehr Stellen. Der Kanzler sagt, dafür muss von jedem Einzelnen mehr kommen. Also die Stichworte Work-Life-Balance, 4-Tage-Woche, damit lasse sich Deutschlands Wirtschaft nicht ankurbeln. Was sagen Sie? Müssen die Deutschen mehr arbeiten?
Man muss ja sagen, wenn Friedrich Merz von einer großen Kraftanstrengung spricht, dann scheint er dabei immer die Bürger zu meinen, aber nicht sich selbst. Denn wenn wir einfach mal auf die Zahlen schauen, dann ist es so, dass Deutschland führend ist bei dem, wie viele Menschen von denen, die befähigt sind zu arbeiten, überhaupt arbeiten. Das sind 4 von 5. Wir sind leider auch europaweit sehr trauriger Spitzenreiter bei unbezahlten Überstunden. Das waren allein im letzten Jahr 683 Millionen. Und wir haben eine Situation, wo 15% aller Frauen sagen, wir würden gerne gerne mehr arbeiten, als wir es können. Die Aufgabe eines Kanzlers wäre es, diese Menschen zu unterstützen. Mit Kita-Ausbau, auch mit zum Beispiel mehr Geld für pflegende Angehörige oder indem er dafür sorgt, dass Mieten bezahlbar sind und also von seinem Lohn überhaupt leben kann. Er macht aber genau das Gegenteil. Bevor er selbst irgendeine Aufgabe erledigt hat, schiebt er die Verantwortung zu den Bürgern und redet die faul. Und das finde ich ehrlich gesagt einfach ein faules Vorgehen von dieser Bundesregierung.
Ja, aber tatsächlich ist es ja so, dass die Deutschen weniger arbeiten als die Menschen in den meisten anderen Wirtschaftsnationen. Da gibt es eine Auswertung des DIW, des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Und da belegt Deutschland bei den geleisteten Arbeitsstunden den drittletzten Platz der OECD-Länder.
Also erstmal muss man sagen, dass der DIW ja mittlerweile selbst gesagt hat, dass das gar keine fertige Studie ist, sondern eine Einschätzung ist. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, dass wir zum Beispiel 40% aller Beschäftigten haben, die Überstunden regelmäßig leisten. Und gerade auch bei jungen Menschen, die ja gerne sehr, sehr faul geredet werden, wir heute eine Zahl haben bei den 20- bis 24-Jährigen, dass dort so viel gearbeitet wird, wie das letzte Mal vor 30 Jahren, als das so viele Menschen Arbeit sind. Wo wir aber ein wirkliches Problem haben in Deutschland, ist, dass sehr viele Menschen in Teilzeit arbeiten, insbesondere Frauen, und auch sehr viele Frauen ungewollt in Teilzeit arbeiten, was natürlich bei dieser Summe, die Sie gerade genannt haben, der Arbeitsstunden sehr, sehr hart aufs Kontur geht. Es gibt eine Studie von der Bertelsmann Stiftung, dass wir 850.000 Vollzeitäquivalente hätten, wenn alle Frauen in diesem Land so viel arbeiten könnten, wie sie wollen. Denen helfe ich aber nicht mit irgendwelchen blöden Sprüchen zu Work-Life-Balance. Ich würde sogar sagen, ein Kanzler, der die Work-Life-Balance sich den Kampf dagegen auf die Fahne schreibt, wird das Land weniger gesund und weniger gleichberechtigt machen, sondern denen helfe ich tatsächlich mit einem Kita-Ausbau, mit einem guten Betreuungsangebot und auch teilweise mit mehr Flexibilität bei den Arbeitgebern, was dann zum Beispiel das Rückkehrrecht auf Vollzeit angeht. Und wenn wir uns das auf die Fahnen schreiben würden, wirklich dafür zu sorgen, dass in diesem Land alle Frauen so viel arbeiten können, wie sie wollen, dann würde es auch der Wirtschaft helfen.
Ricarda Lang sagt das, die für die Grünen im Ausschuss Arbeit und Soziales sitzt. Wenn es um Wetterphänomene geht, dann ist ja oft schnell der Klimawandel da als Ursache im Spiel. Manche Veränderungen in der Natur haben allerdings wahrscheinlich andere Gründe, so wie bei dem Fall, von dem rbb24-Reporter Markus Streim jetzt erzählt. Er erzählt, beschreibt, was er auf der Suche nach Trockenheit am Tegeler Vlies in Berlin-Reinickendorf gefunden hat.
Mehrere Bäume, wie von Watte überzogen, sehen aus, als hätte man sie für Halloween geschmückt. Diese Erscheinung nicht nur hier am Hermsdorfer See entpuppt sich von Namen als versponnenes Netz hunderter Raupen, die schon fast alle Blätter abgefressen haben. Spaziergänger machen Fotos und sich Sorgen.
Das war letztes Jahr nicht so schlimm gewesen. Dieses Jahr sind es vereinzelte Bäume, die richtig voll sind damit und tot sind. Wir haben auch bei uns im Garten ganz viele Läuse, weil das so trocken ist. Das ist echt schlimm.
Die Gespinstmotte, eine zunehmende Gefahr für Bäume in der Trockenheit? Erwiesen ist das nicht. Reinickendorfs Umweltstadträtin Julia Schrotil hat sich die Schäden angesehen und gibt Entwarnung.
Wenn ein Baum vital ist, kann er damit wunderbar umgehen. Das heißt nämlich, dass er dann im Juni entsprechend nochmal austreibt. Das ist dann sogenannte Johannistrieb.
Kaum zu glauben, dass die völlig kahl gefressenen Bäume in diesem Jahr nochmal grün werden. Das bleibt abzuwarten. Von zu viel Trockenheit weiter östlich am Tegeler Vlies keine Spur. Hier in Lübars war es bis vor kurzem noch so feucht, dass der Bauer seine Felder nicht bewirtschaften konnte und Gehwege gesperrt werden mussten. Schuld daran, nicht allein der feuchte Winter, so Stadträtin Schrotil.
Wir haben Richtung Schildow einen Biberbau. Und dieser Biberbau führt natürlich dann dazu, also eine Biberburg sagt man ja, dass dort Wasser gestaut wird.
Und dort in den Schutzgebieten dürfen die Tiere ja nicht vertrieben werden. Stattdessen werden lieber Wanderwege umgeleitet.
Das Wasser stand so hoch, dass Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, mein Schlüsselbund ist da reingefallen, ich komme da nicht mehr dran oder mein Handy wurde versenkt.
Ähnliches Problem auch am Tegeler Vlies in Weidmannslust. Hier sind vor kurzem wieder die Wasserbüffel angekommen, dies Jahr aber nur 6 Tiere.
Die 3 Büffel, die hier auf dieser Weidefläche sind, die liegen gerade und halten wahrscheinlich Siesta. Sie sind im Schatten. Oh, der eine steht jetzt sogar auf. Ich glaube, der kommt jetzt, um uns zu begrüßen.
Mit ihrem tonnenschweren Gewicht bricht die Kuh ganze Äste ab und frisst die jungen Blätter. Hinter einer Absperrung wird die Nahrung aber knapp und das Gelände für die Tiere zu gefährlich.
Es gibt Flächen, die mussten abgesperrt werden. Die Tiere heißen zwar Wasserbüffel, aber tiefstehendes Wasser ist dann doch auch nicht das Richtige für die Tiere.
Sie könnten sich verletzen oder sogar ertrinken, sagt CDU-Politikerin Julia Schrotil. Auch hier seien Biber schuld am Wasserstau. Vorgänge in der Natur, in die man nicht eingreifen möchte. Trotzdem sollen die Büffel bleiben.
Jeder Besucher, der hier vorbeikommt, erfreut sich eben an diesen Tieren. Und insofern werden wir alles dafür tun, dass das Projekt auch in den nächsten Jahren weiter fortgeführt werden kann. Und das Wasser wird, glaube ich, weiterhin ein Thema werden. Wir haben einfach diese stark wechselnden Wetterbedingungen und da müssen wir natürlich drauf reagieren.
viel Wasser, trotz Trockenheit am Tegeler Fließ. Das war Umweltstadträtin Julia Schroth-Thiel im Beitrag unseres Reporters Markus Streim.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Eigentlich endet die Heizperiode ja am 30. April, aber wenn es kalt ist, dann dreht der ein oder andere das Thermostat an der Heizung auch im späteren Frühjahr nochmal hoch, um in der Wohnung nicht zu frieren. In Deutschland hat der Energieverbrauch zuletzt stark zugelegt und inwieweit das zusammenhängen könnte, das bespreche ich jetzt mit Lisa Splanemann aus unserer Wirtschaftsredaktion. Lisa, wenn wir da erstmal gucken auf den tatsächlichen Energieverbrauch, wie viel höher war der denn genau?
Also der inländische Primärenergieverbrauch hat im ersten Quartal klar zugelegt. Inländischer Primärenergieverbrauch, das ist erstmal ein sperriger Begriff, heißt konkret der komplette Verbrauch von allen Energien in Deutschland. Und dass der zugelegt hat, das geht aus den Daten der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen hervor. Das Plus liegt konkret bei 5,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen spricht sogar von einem unerwartet kräftigen Zuwachs. Das heißt, wir können festhalten, der Verbrauch von Energie in Deutschland ist zuletzt deutlich gestiegen.
Und dass der Verbrauch gestiegen ist, ist das tatsächlich aus verstärkter Heizen zurückzuführen?
Genau so ist es. Also besonders im Februar war es kalt. Da gab es laut Deutschem Wetterdienst eine Eisphase mit strengem Nachtfrost. Insgesamt war der Winter ja relativ mild, aber durchschnittlich waren es dann doch 2,1 Grad, also recht kalt. Und weil es eben kalt war, auch übrigens kälter als im Winter davor, haben die Menschen die Heizung hochgedreht. Das wirkt sich dann auf den Energieverbrauch aus. Wenn wir das mal in einem Beispiel angucken, beim Erdgas als einem Energieträger sieht man das ganz genau. Es ist mehr verbraucht worden, weil mehr geheizt wurde im Februar und das wirkt sich eben auf das Erdgas aus. Aber auch die Industrie hat zum Beispiel dazu beigetragen, zu einem höheren Erdgasverbrauch. Das beobachtet die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Wenn ein Industrieunternehmen produziert, dann braucht es eben mitunter Erdgas. Da ist die Chemieindustrie zum Beispiel zu nennen. Die ist besonders energieintensiv, steht laut Statista auf Platz 1. Beim größten industriellen Erdgasverbrauch. Das heißt, wenn da eben die Nachfrage steigt, also der Bedarf da ist, dann wirkt sich das eben auch am Ende auf die gesamte Energie, den Energieverbrauch aus.
Es gab auch weniger Wind. Heißt das auch, es gab weniger erneuerbare Energie?
Ja, das ist eine ganz konkrete Folge daraus. Gerade der Februar und März waren windschwach. Das beobachtet der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Die Stromproduktion ist demnach sowohl auf See als auch an Land gesunken. Erneuerbare Energien spielen ja eine wichtige Rolle beim Stromverbrauch. Sie haben nach Angaben vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 47% ausgemacht im ersten Quartal, also knapp 50%. Da zeigt sich dann aber ein Rückgang von 16% im Vergleich zum Vorjahres. Zeitraum, also nicht unerheblich, wovon wir da gerade sprechen, eben weil erneuerbare Energien und Wetterbedingungen voneinander abhängig sind.
Lisa Splanemann war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das Wetter für Berlin und Brandenburg, da gibt's heute dichte Wolken und immer mal wieder auch Schauer. Am Nachmittag von Westen her dann Übergang zu wechselnder Bewölkung, auch dann weiter Schauer und Gewitter, die teilweise auch ziemlich kräftig sein können. 18 bis 20 Grad sind vorhergesagt für heute. Jetzt im Moment haben wir so 14, 15 in Berlin, 15 Grad in Brandenburg an der Havel und 15 sind's auch in Potsdam.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Werner Schoninger.
Mit einer Gefahrenmeldung: Vorsicht, eine Ölspur auf der A10 Dreieck Potsdam Richtung Schönefelder Kreuz. Deswegen kommt es zwischen Genshagen und Ludwigsfelde Ost zu Behinderungen wegen eben dieser Ölspur. Westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle, 10 Minuten Verzögerung. A20 Rostock Richtung Kreuz Uckermark. Im Kreuz Uckermark ist die Überleitung zur A11 Richtung Berlin nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin: In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Und wegen eines Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es heute den ganzen Tag immer mal wieder kurzfristige Sperrungen geben. Auch im Bahnverkehr müssen Sie mit Einschränkungen rechnen. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
8:39 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dorte Naht bin ich. Guten Morgen, ich grüße Sie. Weltpolitik in Berlin. Wenn der ukrainische Präsident kommt, dann geht's um die großen Fragen von Krieg und Frieden. Und weil Volodymyr Zelensky als eine sehr gefährdete Person gilt, wird das auch für die Berlinerinnen und Berliner spürbar sein heute. Werner Schoninger hat die Nachrichten.
Der ukrainische Präsident Zelensky kommt heute nach Berlin. Am Mittag empfängt ihn Bundeskanzler Merz, wie ein Regierungssprecher bestätigt hat. Unionsfraktionschef Spahn hat im RBB 24 Inforadio gesagt, der Staatsbesuch sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Dazu gehöre auch die Lieferung von Waffen. Über konkrete Waffensysteme zu reden, mache aber wenig Sinn, so Spahn. Man könne Russland ruhig im Unklaren darüber lassen, was man liefere. Wichtig sei, dass die Ukraine sich weiter gegen Russland verteidigen kann. Das Land kämpfe damit auch für unsere Freiheit, ergänzte Spahn. Hören Sie das Interview mit ihm nach diesen Nachrichten. Die Unterstützung für die Ukraine ist eines der Themen beim Antrittsbesuch von Außenminister Wadephul heute in den USA. Der CDU-Politiker sagte kurz vor seinem Abflug nach Washington, die europäischen Verbündeten der Ukraine müssten sich eng miteinander abstimmen. Nur so könne Russland an den Verhandlungstisch gebracht werden. Konkret sprach Wadephul von weiteren Sanktionen, die die EU und der US-Kongress gegen Russland auf den Weg bringen könnten. In Washington will Wadephul mit US-Außenminister Rubio auch über die Lage im Gazastreifen und die internationalen Handelsbeziehungen sprechen. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD kommen heute zu ihrem ersten Koalitionsausschuss zusammen. Dabei sollen die wichtigsten Themen festgelegt werden, die die schwarz-rote Koalition bis zur Sommerpause angehen will. Aus dem Hauptstadtstudio Hans-Joachim Viehweger.
Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft dürften dabei ganz oben auf der Liste stehen. Beispielsweise die schnelle Umsetzung des Plans, Investitionen von Unternehmen steuerlich zu begünstigen. Spannend wird aber sein, welche Projekte miteinander verbunden werden. Schließlich gehen manche Ideen mehr auf das Konto von CDU und CSU, andere mehr auf das Konto der SPD. Unterschiede zeigen sich auch bei der Frage, welche weiteren Themen bis zur Sommerpause angegangen werden sollen. Aus Sicht der Union sollen das vor allem Vorhaben rund ums Thema Migration sein. Dem Koalitionsausschuss gehören offiziell 9 Mitglieder an, 8 Männer und mit der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken nur eine Frau, was im Vorfeld für Kritik gesorgt hat.
Die französische Nationalversammlung hat dafür gestimmt, die Sterbehilfe zu reformieren. Sie soll unter bestimmten Bedingungen für Patienten oder medizinisches Personal erleichtert werden. Aus Paris Caroline Düller.
Das Gesetz sieht vor, dass Ärzte und Pfleger Beihilfe zum Suizid leisten dürfen, also Menschen dabei begleiten, eine tödliche Substanz einzunehmen. Ist der Betroffene körperlich dazu nicht in der Lage, soll es im Ausnahmefall auch möglich sein, dass medizinisches Personal die Substanzen verabreicht, also aktive Sterbehilfe leistet. Voraussetzung ist in jedem Fall eine unheilbare und tödliche Krankheit in einem fortgeschrittenen oder finalen Stadium, die außerdem körperliche oder seelische Qualen verursacht, die durch Behandlung nicht zu lindern sind. Die Patienten müssen ihren Wunsch nach Sterbehilfe in einem geistig klaren Zustand äußern. Kritiker des Gesetzes betrachten die Zugangskriterien als nicht streng genug. Damit die Reform in Kraft treten kann, muss auch der Senat zustimmen.
An den Brandenburger Grund- und Förderschulen gilt ab dem nächsten Schuljahr ein eingeschränktes Handyverbot. Die Mobiltelefone müssen dann vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggelegt werden. Wie das Bildungsministerium dem RBB mitteilte, soll die Regelung für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gelten. Lehrkräfte dürfen aber die Handynutzung erlauben, wenn es für den Unterricht sinnvoll ist. Die Schulen können in ihren Hausordnungen auch weitergehende Regelungen festlegen. Im Koalitionsvertrag von SPD und BSW ist die Handy-Neuregelung bereits enthalten. Wer zum Himmelfahrtswochenende mit dem Auto unterwegs ist, sollte auf vielen Straßen und Autobahnen mehr Zeit einplanen. Das hat der ADAC mitgeteilt. Tatjana Brasching, RBB 24.
Mit Staus müssen Autofahrer schon ab heute Nachmittag rechnen, denn viele nutzen das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub. Laut ADAC zählte schon 2024 der Tag vor Christi Himmelfahrt zu den staureichsten des Jahres. Besonders voll dürfte es Richtung Küste werden. Für Sonntag prognostiziert der ADAC eine Rückreisewelle am Nachmittag, die bis zum Abend ihren Höhepunkt erreicht. Erschwert wird die Situation durch die vielen Autobahnbaustellen. Relativ ruhig dürfte es den Prognosen zufolge hingegen am Freitag und Samstag werden.
Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter. Dazu ist es sehr windig, bei maximal 18 bis 20 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Buch 15 Grad und in Steglitz 14, in Frankfurt-Oder 13 und in Cottbus 16 Grad. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken, überwiegend trocken, 19 bis 21 Grad. Die Zeit 8.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dorte Naht im Studio, ich grüße Sie. Wichtige politische Termine heute in Berlin. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky kommt nach Berlin und dann trifft sich am Nachmittag der Koalitionsausschuss zum ersten Mal seit dem Antritt der schwarz-roten Bundesregierung. Vorher gab es Aufregung über die Äußerung von Friedrich Merz, dass die Reichweitenbeschränkung für die an die Ukraine gelieferten Waffen aufgehoben sei, mit Widerspruch vom sozialdemokratischen Koalitionspartner und Verwirrung darüber, ob das denn nun eigentlich tatsächlich neu ist. Beim Koalitionsausschuss wird auch Jens Spahn dabei sein, der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag. Mit dem habe ich vorhin gesprochen und habe ihn gefragt, ob er diese Verwirrung denn nun auflösen kann. Also ist das neu mit den Reichweiten oder ist es tatsächlich nur eine rhetorische Verschärfung in Richtung Russland?
Ich muss hier nochmal einbetten in den Gesamtkontext. Die Ukraine verteidigt auch unsere Freiheit. Sie wird gerade angegriffen mehr denn je in diesen Tagen. Und sie müsste die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen. Und da ist es schon seit Monaten, das hat ja der Kanzler auch gestern noch mal klargestellt, so, dass sie die Waffen, die ihr geliefert worden sind, eben auch nutzen kann, um auch etwa Nachschublinien in Russland anzugreifen.
Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner nannte diese Aufhebung der Beschränkung nicht hilfreich. Also es gibt Widerspruch aus der SPD. Da ist es ja eigentlich ganz gut, dass sie sich heute zum Koalitionsausschuss treffen, oder? Der soll ja auch dazu da sein, in Konfliktfällen einen Konsens herbeizuführen.
Das stimmt. Es ist generell gut, dass wir im Koalitionsausschuss jetzt auch regelmäßig zusammenkommen. Das wird ein Arbeitsgremium sein, kein Krisengremium wie bei der Ampel, das ab und zu nur tagt und dann immer nur, wenn Krise ist, sondern das wird für uns monatlich ein Arbeitsgremium sein, in dem wir uns abstimmen zu den Themen, zu dem, was wir vorhaben. Jetzt geht es vor allem um die Projekte bis zur Sommerpause, damit die Wirtschaft wieder wächst. Zur Außenpolitik nur eines. Wenn wir Eindruck machen wollen gegenüber Putin, und es liegt ja nur an Putin, ob es Frieden geben kann oder nicht. Zelensky, die Ukraine, ist bereit, Schritte zu gehen, weit über den eigenen Schatten zu springen. Die Europäer gemeinsam mit Donald Trump, wir alle haben die Bilder aus Kiew, als die europäischen Staatschefs, auch Bundeskanzler Merz mit Donald Trump telefoniert haben, mit Zelensky zusammen. Das Angebot liegt ja auf dem Tisch, Waffenruhe, dann Verhandlungen. Und es ist Putin, der nicht will. Und ich kann uns allen nur empfehlen, dass wir da gemeinsam auch gegenüber Putin auftreten, auch in dem, was wir als Regierung und als Koalition sagen und tun.
Ja, die Frage ist nur, ob es dann hilfreich ist, wenn so Äußerungen auch von Friedrich Merz kommen, die man erstmal nicht so richtig einordnen kann und die dann gleich Widerspruch hervorrufen von der SPD.
Friedrich Merz hat gesagt, was gilt. Das, wie gesagt, ja auch schon unter Scholz-Kanzlerzeiten galt, dass die Waffen eben der westlichen Verbündeten auch mit weiterer Reichweite genutzt werden können. Und grundsätzlich, ich kann es nur noch mal wiederholen, Frau Naht, bleibe ich dabei, wenn in der Koalition gerade in Fragen von Krieg und Frieden Debattennotwendigkeit besteht, dann sollten wir das intern machen.
Wenn jetzt der ukrainische Präsident kommt heute, Volodymyr Zelensky, was kann Friedrich Merz ihm anbieten?
Zuerst einmal ist es ein starkes, ein klares Zeichen unserer Unterstützung, der deutschen Unterstützung für die Ukraine, dass der Präsident heute in Berlin ist, nachdem Bundeskanzler Merz ja mit anderen Staats- und Regierungschefs auch schon in Kiew war in seiner ersten Amtswoche. Also klares Zeichen der Unterstützung. Und er kann und wird ihm zu sagen, dass die deutsche Führungsrolle auch in der Verteidigungsunterstützung für die Ukraine, dass das weiterhin gilt. Das ist ja auch das gemeinsame Verständnis in der Regierung, in der Koalition, im Koalitionsvertrag. Nicht zuletzt auch die Lieferungen an die Ukraine von Waffen, mit ausgenommen etwa von der Schuldenbremse. Wir können also deutlich mehr tun, auch zur Unterstützung der Ukraine, als in den vergangenen Monaten und Jahren.
Also auch Taurus liefern?
Ich denke, es macht wenig Sinn, über einzelne Waffensysteme zu reden. Putin darf ruhig im Unklaren darüber sein, was wir tun, was wir liefern, welche Möglichkeiten die Ukraine hat. Entscheidend ist, die Ukraine wird so ausgestattet, dass sie sich, dass sie ihre Heimat und auch unsere Freiheit verteidigen kann.
Die Ukraine wird unterdessen weiter von Russland bombardiert. Das hat ja auch Folgen für die Ukrainer, die hier in Deutschland leben, dass sie eben so bald nicht zurück können. Da gibt es ja eine Änderung in der Versorgung. Wer seit April kommt, der soll statt Bürgergeld Asylbewerberleistung kriegen. 122 Euro weniger sind das im Monat für eine Person. Jetzt haben Sie gerade noch mal sich zu Wort gemeldet und gesagt, das Bürgergeld für Migranten, das berge gesellschaftlichen Zündstoff. Ist der denn mit dieser Lösung gelöscht?
Hier geht es ja vor allem Ihre Frage um Flüchtlinge aus der Ukraine. Und da sehen wir im Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern, auch zu unseren Nachbarländern Polen oder den Niederlanden, dass die Integration in den Arbeitsmarkt, wie schnell auch Arbeit aufgenommen wird, dass das in Deutschland deutlich später ist als in anderen Ländern. Das hat möglicherweise was zu tun mit den Integrationsmaßnahmen. Es hat aber auch was zu tun mit der Höhe des Bürgergeldes und der Leistung, die man erhalten kann, ohne zu arbeiten. Gerade viele ukrainische Flüchtlinge sind auch mit einer Qualifikation und in einem Alter, dass sie arbeitsfähig sind.
Ja,
und
wenn ich
die sollten
mal
idealerweise auch Flüchtlinge, ich will nur sagen, auch Flüchtlinge in dem Aufnahmeland, in dem sie Unterstützung, Schutz finden, sollten idealerweise, wenn sie können, arbeiten.
Ja, die Frage ist nur, ob die Bedingungen dafür geschaffen werden. Ich habe mir eine Studie angeguckt vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, gemeinsam mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ein paar andere waren da auch noch dabei bei dieser Studie. Aber danach haben 73% Probleme mit den Anträgen zur Anerkennung ihrer Abschlüsse. Da geht es zum einen um die Unterlagen, die beschafft werden müssen, aber auch darum, dass man die Anträge so schlecht verstehen kann. Also ist es auch vielleicht eine Frage der Bürokratie und gar nicht so sehr der Höhe des Bürgergelds, ob die Leute in die Jobs gehen?
Ja, kann und muss man auch schauen, wie man schnell und zügig zur Anerkennung von tatsächlich bestehenden Abschlüssen kommt. Und trotzdem kann man auch, ohne dass schon der Abschluss anerkannt ist, beginnen zu arbeiten. Das ist in anderen europäischen Ländern ganz normal. In Ländern wie Polen fällt nach einer gewissen Zeit sogar die ganze Unterstützung weg. Und die Polen sind nun mindestens so starke Unterstützer der Ukraine wie wir. Aber es geht ja generell um die Anreize und das System des Bürgergeldes. Also wir reden jetzt sozusagen von der Situation Flüchtlinge aus der Ukraine, wo wir sagen, ab einem Datum in diesem Jahr sollen sie und werden sie genauso behandelt wie Flüchtlinge aus anderen Ländern. Sie bekommen Unterstützung und Schutz, aber eben nicht anders als andere. Und generell beim Bürgergeld über 50 Milliarden Euro. Diese Entwicklung kann ja so nicht weitergehen. Da sind viele Menschen auch, die durchaus arbeiten könnten. Und das einfache Prinzip, und da sind wir uns mit der SPD einig, wer arbeiten kann, sollte auch arbeiten. Das wird das Grundprinzip künftig der neuen Grundsicherung sein. Auch darüber werden wir heute reden.
Sagt der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn. Heute trifft sich der Koalitionsausschuss zum ersten Mal seit dem Antritt der schwarz-roten Bundesregierung. 8.51 Uhr jetzt. Im Gazastreifen sind viele Menschen nach der monatelangen Blockade von Hilfsgütern verzweifelt. Und der Andrang an den Ausgabestellen für Hilfsgüter ist groß. Im Süden des Gazastreifens will eine Stiftung, die vor allem aus den USA finanziert wird, jetzt einige Verteilzentren aufbauen. Sowohl die Stiftung als auch ihr Engagement sind umstritten. Aber gestern wurde nun das erste Zentrum eröffnet. Und das, was sich da dann abgespielt hat bei dem Ansturm der Menschen, das nennt unser Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador, Bilder der Anarchie.
Tausende stürmten nahe Rafah das Gelände. Da wurden Absperrungen niedergetrampelt, Schutzzäune eingerissen. Die Pakete, in denen diese Lebensmittel, die verteilt werden sollten, die wurden geplündert. Man hat gesehen, wie die Menschen auf Eselskarren oder auch auf den Schultern die Pakete weggetragen haben. Das Verteilzentrum selber wurde zum Teil verwüstet. Die Menschen haben alles weggetragen, Kabel, Teile der Einrichtung. Also wirklich Bilder des totalen Chaos. Und diejenigen, die für Ordnung sorgen sollten, nämlich die Bediensteten einer US-Sicherheitsfirma, das sind Söldner, die sind wohl geflohen. Es hieß dann von Seiten dieser Stiftung, dass das Sicherheitspersonal, um größere Verletzungen zu vermeiden, sich zurückgezogen hat, in der Hoffnung, dass sich dann die Menge zerstreut und dass der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Aber Tatsache war, dass das Ganze erst aufgelöst wurde, als israelische Kampfhubschrauber aufzogen, die auch Warnschüsse in die Luft abgaben. Und es soll, allerdings können wir das selber nicht bestätigen, auch nicht verifizieren, es soll bei diesen Tumulten einige Tote und Dutzende Verletzte gegeben haben.
Der Bericht von Julio Segador, unserem Korrespondenten in Tel Aviv.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mascha Kurella ist eine sehr umtriebige Berliner Sängerin. Seit 20 Jahren schon ist sie solo unterwegs. Vorher hat sie als Bassistin mehrere Bands gegründet. Gestern Abend hat Mascha Kurella im Hebbel am Ufer in Berlin-Kreuzberg im Hau 1 ihr neues Album vorgestellt. Songbook heißt das. Warum sie sich gerade diesen Ort ausgesucht hat, das hat mir vorhin unser Kulturreporter erzählt, Bruno Diedel.
Das war für sie in mehrfacher Hinsicht ein Heimspiel, ein Nachhausekommen. Zum einen war es ein Tourabschluss zum neuen Album Songbook. Hamburg in der Heimatstadt und sie hat auch eine sehr enge Verbindung zum Hau. Für dieses Theater hat Mascha Kurella 2016 ein Heiner-Müller-Gedicht vertont und 2019 Texte des ostdeutschen Dramatikers Thomas Brasch aufgeführt. Aus dieser Aufführung ist dann auch ein sehr erfolgreiches Album geworden. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, war sie gestern durchaus aufgeregt, hat sie gleich zu Beginn gesagt. Ich finde, eine sehr schöne Beschreibung für Kurellas Musik, die hat tatsächlich mal das Label formuliert, ist Disco der Innerlichkeit. Das heißt dann, ganz konkret, ein sehr unprätentiöses, durchaus in sich gekehrtes Auftreten, viel Aufregung in den Ansagen, ein etwas verschüchterter Eindruck. In der Musik ist es aber das absolute Gegenteil. Sie hat eine sehr klare, durchdringende Stimme, die sich mit wirklich faszinierender Leichtigkeit auf einfache Basslinien und schlanke Schlagzeugrhythmen legt.
Maschas Kureller Stimme ist tatsächlich eine leise, aber sehr bekannte Berliner Popgröße. Songs von ihr wurden sogar schon in dem Soundtrack der Serie Grey's Anatomy aufgenommen. Und sie singt noch gar nicht so lange auf Deutsch. Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht, Bruno?
2019 war ihr erster deutschsprachiger Song überhaupt erschienen. Jetzt hat sie Ende März ihr Album Songbook veröffentlicht mit englischen und eben deutschen Coverversionen. Und mein Eindruck gestern war, dass gerade diese deutschsprachigen Cover wie so Puzzleteile für Kurellas kulturelle Prägung wirken. Sie ist ja 1975 in Ost-Berlin geboren als Mariana Kurella. Ihr Großvater war der SED-Kulturfunktionär Alfred Kurella. Und sie hat sogar ihren Namen geändert, um nicht auf diese Ost-Identität reduziert zu werden. Jetzt passiert aber was. Diese Einflüsse werden offenbar wichtiger. Nach einem Doppelalbum mit diesen Thomas Brasch-Texten, wir haben es vorhin schon erwähnt, hat sie jetzt den Ostberliner Autoren Alexander Osang vertont und auch ein Manfred Krug-Lied gecovert. Da geht es um den Mann, der eigentlich nur Zigaretten holen will und nicht wieder zurückkommt. Manfred Krug hat das Lied geschrieben, nachdem er die DDR verlassen hat. Musikalisch hat das Mascha Kreller mit ihrer Band fantastisch gelöst. Endet alles dann in einem fast schon psychedelischen Gewitter aus sehr, sehr viel Neues.
Jetzt sind auf diesem Album Songbook aber auch englische Songs, zum Beispiel der Whitney Houston-Klassiker I Wanna Dance With Somebody. Was hat Mascha Kurella daraus gestern dann live gemacht?
Das hat mich schon beeindruckt. Sie hat wohl erst versucht, eine tanzbare Version das Ganze bleiben zu lassen und ist daran dann nach eigener Aussage gescheitert, zum Glück. Denn sie hat dem ja totgedudelten, überdrehten Whitney Houston-Hit eine vollkommen andere Energie verpasst. Der Song funktioniert bei ihr viel besser so nach innen als nach außen, dreht also die Wirkung komplett um.
Ein Abend voller beeindruckender Coverversionen und noch dazu mit der Frage nach Ostidentität und dem Wandel von Berlin. Unser Konzertreporter Bruno Dietl war das über Mascha Kurella gestern Abend im Hau in Berlin-Kreuzberg mit ihrem neuen Album Songbook. Sandra Schwarte ist ins Studio gekommen, die macht hier nämlich gleich weiter. Und Sandra, ihr guckt nochmal auf diesen Vorfall in Spandau in der vergangenen Woche an der Grundschule, als ein 13-Jähriger einen 12-jährigen Mitschüler niedergestochen hat. Warum er das mutmaßlich getan hat, das ist immer noch unklar. Aber dass Täter jünger werden, das scheint ein Trend zu sein. Und da sprichst du gleich mit jemandem, der sich auskennt, ne?
Genau, der heißt Albrecht Lüther, der diese Entwicklung intensiv seit vielen Jahren beobachtet. Unter anderem in der Berliner Arbeitsstelle Gewaltprävention war er sehr, sehr lange. Er sagt, es ist schon ein sehr stabiler Trend, dass Jugendgewalt steigt, gerade bei den Jüngeren. Welche Gründe das hat, wie die Gewalt entsteht, darüber spreche ich dann gleich persönlich mit ihm. In einer Stunde sind wir hier verabredet.
Um kurz nach 10 dann also. Dörte Naht bin ich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wahrscheinlich vorwiegend drin, denn es sind ziemlich viele Schauer angesagt heute.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Werner Schoninger.
Vorsicht bitte auf der A10 weiterhin, Dreieck Potsdam Richtung Schönefelder Kreuz, zwischen Gernshagen und Ludwigsfelder Ost Behinderungen wegen einer Ölspur. A10 westlicher Ring Richtung Dreieck Havelland, zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle, 10 Minuten Verzögerung. A20 Rostock Richtung Kreuz Uckermark, im Kreuz Uckermark ist die Überleitung zur A11 Richtung Berlin nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Und wegen eines Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es heute den ganzen Tag immer mal kurzfristige Sperrungen geben. Auch im Bahnverkehr sollten Sie mit Einschränkungen rechnen. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf der A115 vor dem Kreuz Zehlendorf stadteinwärts an einer Baustelle und auf der Landsberger Allee vor der Märkischen Allee stadteinwärts.
9 Uhr wird es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Die Russen rücken vor und die Friedensbemühungen der USA sind wohl erstmal im Sande verlaufen. Was also braucht der ukrainische Präsident im Moment am meisten? Ziemlich gute Freunde und möglichst auch Freunde mit Geschenken. Vielleicht hat Merz ja was im Angebot. Nachrichten dazu mit Werner Schoninger.
Der ukrainische Präsident Zelensky kommt heute nach Berlin. Am Mittag ist ein Gespräch mit Bundeskanzler Merz geplant, wie Regierungssprecher Cornelius bestätigt hat. Unionsfraktionschef Spahn hat im RBB 24 Inforadio gesagt, der Besuch von Zelensky sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Das gelte auch unter der neuen Regierung von Kanzler Merz.
Der kann und wird ihm zu sagen, dass die deutsche Führungsrolle auch in der Verteidigungsunterstützung für die Ukraine, dass das weiterhin gilt. Das ist ja auch das gemeinsame Verständnis in der Regierung, in der Koalition, im Koalitionsvertrag, nicht zuletzt auch die Lieferungen an die Ukraine von Waffen. Ich denke, es macht wenig Sinn, über einzelne Waffensysteme zu reden. Putin darf ruhig im Unklaren darüber sein, was wir tun, was wir liefern, welche Möglichkeiten die Ukraine hat. Entscheidend ist, die Ukraine wird so ausgestattet, dass sie sich, dass sie ihre Heimat und auch unsere Freiheit verteidigen kann.
Unionsfraktionschef Jens Spahn, CDU. Die Unterstützung für die Ukraine ist eines der Themen beim Antrittsbesuch von Außenminister Wadephul heute in den USA. Der CDU-Politiker sagte kurz vor seinem Abflug nach Washington, die europäischen Verbündeten der Ukraine müssten sich eng miteinander abstimmen. Nur so könne Russland an den Verhandlungstisch gebracht werden. Konkret sprach Wadephul von weiteren Sanktionen, die die EU und der US-Kongress gegen Russland auf den Weg bringen könnten. In Washington will Wadephul mit US-Außenminister Rubio auch über die Lage im Gazastreifen und die internationalen Handelsbeziehungen sprechen. Das Bundeskabinett will am Vormittag Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg bringen. Unter anderem wollen Union und SPD den Familiennachzug einschränken. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen. Das kritisieren die Grünen. Es gebe nichts Geordneteres in der Migration als den Familiennachzug, sagt Parteichef Banaschak. Die Sicherheitsbehörden überprüften die Menschen, die über diesen Weg nach Deutschland kämen. Das seien vor allem Frauen und Kinder. Ein zweiter Gesetzentwurf, den das Kabinett heute beschließen will, sieht vor, dass die besonders schnelle Einbürgerung nach nur 3 Jahren nicht